Diese Folge des Fliegermagazins Safety Talks wird präsentiert von FLAM, dem praktischen Kollisionswarnsystem. Jetzt im Fliegermagazin-Podcast Safety Talk, wenn der offene Umgang mit Fehlern an seine Grenzen kommt. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Fliegermagazins Safety Talks, dem Podcast, in dem Pilotinnen und Piloten von besonderen Ereignissen im Rahmen ihrer Fliegerei berichten. Wir wollen hier heute wieder erfahren, was passiert ist, warum es passiert ist und was wir alle daraus lernen können. Du willst nicht nur fliegen, sondern auch sicher ankommen? Dann brauchst du das neue Power FLAM Flex. Das System vereint modernste Kollisionswarnung mit smarter Technologie. Egal ob im Segler, Motorflieger oder ultraleicht. Mit Wi-Fi und Bluetooth ist Flex kinderleicht zu bedienen und sofort einsatzbereit. Es verbindet sich nahtlos mit deiner Navigations-App und zeigt dir den Verkehr direkt auf deinem Display an. Reagieren, bevor es zu spät ist. Das ist das neue Power FLAM Flex. Mehr Infos findest du unter www.flam.com. www.flam.com. Mein Name ist Martin Schenkemeier und in dieser Folge spreche ich mit Jürgen Grobin. Er ist Privatpilot und hat einen beinahe Zusammenstoß in der Platzrunde erlebt. Im Anschluss an den Vorfall hat er den Piloten des anderen Flugzeugs angezeigt. Warum das aus seiner Sicht richtig war, wird er uns heute erzählen. Wenn dir auch etwas Außergewöhnliches beim Fliegen widerfahren ist und du unseren Hörerinnen und Hörern davon berichten möchtest, dann schreib uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Ja, doch nun zu meinem heutigen Gast, Jürgen. Hallo und herzlich willkommen. Ja. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Moin, moin, aus dem Norden.
Moin. Jürgen, bevor wir zu dem Ereignis kommen, das ich gerade schon angeteasert habe, erzähl uns mal ein bisschen was von dir. Wie bist du zum Fliegen gekommen? Was fliegst du gerade so?
Also Fliegen war schon immer so ein Wunschtraum. Hier in der Nähe gibt es einen Segelflugplatz große Höhe. Die hatten ein Schleppflugzeug, da war ich glaube ich 12, 13 Jahre alt, da durfte man Rundflüge machen und seitdem war das immer so drin. Und ich habe dann letztendlich im Jahr 2000 mein PPL gemacht in Ganderkesee und konnte dann in Deutschland und in den USA damit fliegen, PA-38, die C-150, 172, die Standarddinger. Und bin dann aber umgestiegen auf C-42, sprich also Icarus UL, erstmal auch aus Kostengründen, ist klar, verbraucht weniger Sprit. Und ich fliege eh immer nur alleine oder zu zweit und mache damit auch Segelflugschlepp. Also das mache ich jetzt seit über 20 Jahren, das Fliegen.
Okay, also im Moment fliegst du in Anführungsstrichen nur noch UL.
Genau, das ist, stimmt.
Okay, ja. Gibt es irgendwelche Personen, Flugzeuge, Erlebnisse, die dich in deiner fliegerischen Laufbahn bisher besonders geprägt haben? Irgendwas, wo du sagst, ja, das war so eindrücklich, das ist bis heute haften geblieben?
Ja, also natürlich, wenn man in den USA fliegt. Ich habe also vor vielen Jahren in den USA leben dürfen. Ein Jahr Atlanta, ein Jahr Las Vegas. Und wenn man dann mal so ein Satellite Airport fragt, da den Tower-Menschen, ich möchte mal über Las Vegas fliegen, was muss ich tun? Und dann fängt er dazu an zu erzählen, sagte, ach, du bist Deutscher, du musst keinen Antrag stellen, sagte er. Du setzt dich rein, sagst zu mir, weil diese Satellite Airports sind ja so außen, die machen ja sowas wie, so groß wie Bremen, kann man sagen. Und dann fliegt man da los und dann sagt man da zum Tower in Las Vegas, Request for fly over the strip. Und dann sagt er zu mir, okay, please fly right in 2000 feet and have fun. Und dann war das Thema erledigt, ja. Sowas hat man dann. Oder Death Valley, der Zeiger ist unten auf Null Höhe und man ist immer noch im Sinkflug. Also man hat schon wirklich tolle Sachen erlebt. Aber auch in Deutschland, die Inseln nach Helgoland oder so. Also ist schon ganz toll.
Also in den USA hat dir besonders diese fliegerische Freiheit gefallen.
Ja, absolut. Also ich hatte Vorgabe, länger da wohnen zu bleiben. Und da habe ich gedacht, Mensch, kauf dir ein Grundstück da irgendwo in der Wüste, dann kannst du einen eigenen Platz haben. Dann habe ich in Las Vegas danach gefragt bei so einem Safety Officer, was ich denn tun muss, wenn ich eine eigene Landebahn haben möchte. Da hat er mir eine Telefonnummer gegeben, die war in Los Angeles, glaube ich. Und dann spricht man so mit dem und dann sagt er, wo ist denn das? Dann habe ich die Koordinaten durchgegeben. Ja, da ist ja sonst nichts. Und das Grundstück wollen sie haben? Ja. Ja, dann machen sie das doch. Und wenn das Ding als R in die Landkarte eingezeichnet wird für privaten Platz, dann schicken sie die Koordinaten, dann tragen wir die mit ein. Und das war's dann. Also das ist hochinteressant, wie einfach und simpel das Fliegen geht. Vor allem, das war gerade 2 Jahre nach September 11. Also da waren die immer noch locker drauf. Mhm. Ja. Das ist Standard, wie bei uns Autofahren.
Ja, stimmt. Fliegen ist da einfach Standard. Ne? Das habe ich auch so
erlebt. Oder man kommt zu einem Flugplatz und fragt, wo kann man hier was essen? Ja, das ist da hinten so 20 Minuten entfernt. Oder dann gehen wir mal. Nee, hier hast du mein Auto. Ich sage ja, aber wenn ich nicht abhau damit. Nee, ich habe doch dein Flugzeug, sagt er. Du brauchst nicht mit dem Auto. Ja, also es ist ganz anders. Ist ganz anders.
Ja, super Leichtigkeit, die da vorhanden ist bei den Amerikanern. Ne?
Ja.
Ja, dann Meine Lieblingsfrage, welcher Umgang mit Fehlern und Missgeschicken wurde dir in deinem Umfeld beigebracht und auch vorgelebt? Was hast du da für Erfahrungen gesammelt in deiner fliegerischen Laufbahn?
Also es gibt ja diese normalen typischen Dinge, dass man auch mal nach rechts oder links gucken soll. Und mir ist das auch schon passiert. Dann denkt man, huch, da bin ich aber zu nah an einem anderen vorbeigerollt oder so. Aber natürlich ist es auf der Erde einfacher als beim Fliegen. Und ich habe ein paar Jahre lang Segelflugschlepp gemacht. Das heißt, dann hat man ja, wer das nicht kennt, ein 40-Meter-Seil dahinter und ein Segelflugzeug. Und entweder sitzt da ein erfahrener Pilot hinten drin oder ein Flugschüler, vielleicht noch mit dem ersten Alleinflug. Da muss man dann sehr konzentriert fliegen. Und ich gehöre zu denen, dadurch, weil ich in den USA war, ich funke schon immer anders als ein Deutscher funkt. Der Deutsche fliegt ja seine Platzrunde und wartet auf die Anweisung von so einem Betriebsleiter, heißt er ja heute. Und in den USA ist die Verantwortung, die Eigenverantwortung da, weil die meisten Plätze keinen Turm haben. Und da habe ich dann gelernt, wie man Flugzeugcheck macht und aber auch, wie man funkt. Und bei mir war das so, wenn ich Segelflugschlepp gemacht habe, ich gebe alles bei jedem Funkspruch an, also bis hin zu nach dem Motto rechter Gegenanflug 2-6 mit Seil. Und dann ist richtig laut betont, dass also jeder weiß, da fliegt noch was hinter mir, zumal dann diese Schleppmaschine ja auch bekannt war. Der Segelflieger war schon weg. Und trotzdem gibt es halt Leute, die trauen sich dann sehr nahe an so einem Seil vorbeizufliegen. Nicht? Und dann frage ich mich immer, können die nicht gucken oder hören die nicht zu?
Du spielst jetzt, glaube ich, schon auf das Ereignis an, was dir da widerfahren ist, über das wir jetzt sprechen wollen. Dann lass uns das auch mal direkt tun. Also wie bereits erwähnt, hattest du einen beinahe Zusammenstoß in der Platzrunde deines Heimatplatzes zu der Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Gandakesee. Was war das eigentlich für ein Tag erstmal, um da einzusteigen? Hol uns da mal ab. Also was war das für ein Tag? Was war das für ein Flug? Was hast du da gemacht und in welchem Flugzeug warst du unterwegs?
Ja, wie immer mit dem UL des Vereins in dem Fall. Ich hatte an diesem, genau bei dieser Platzrunde auch dann lustigerweise meine 2000. Landung insgesamt. Die hatte ich mir davor genommen, okay. Und um nicht ohne durchstarten zu wollen. Ich hatte einen Flugschüler hinten dran, der sogar seinen ersten Alleinflug hatte. Dann startet man, gibt ja alles durch, zieht den so auf 2000 Fuß zum Beispiel und irgendwann sagt er noch die berühmten 5 Sekunden und dann klingt er sich aus, du merkst einen kleinen Ruck und dann stürzt man sich ja so ein bisschen in die Platzrunde rein, gebe alle Positionen durch. In Gandakesee gibt es mehrere Platzrunden, nämlich die großen und die UL-Platzrunden, aber so ein Schlepper fliegt auch die normale PPL-Platzrunde. Und das ist die nördliche gewesen, habe dann meine Anweisungen oder meine Funksprüche gemacht, 2-6 Gegenanflug und so weiter und so weiter. Und als ich im Queranflug war, also gerade eindrehen wollte, da hörte ich einen Piloten, der sich beim Turm meldete mit bin jetzt über Hude. Gut, das ist eigentlich noch ein bisschen weiter weg da. Da ist also schon so 2-3 Minuten Flugzeit. Und ich melde dann den rechten Queranflug zur 2-6 mit Seil und bin gerade da so eingetaucht in den Queranflug. Da schoss dieses Flugzeug genau vor meiner Frontscheibe vorbei. Also der war so nah dran, seine 172 RG war das, glaube ich, war nicht mehr, also die war schon so nah dran, ich konnte das Flugzeug nicht sehen und die Geräusche im Kopfhörer, die änderten sich auch. Und bevor ich aber zucken konnte, war der schon vorbei, so schnell war der. Und auf der Erde haben wirklich die Leute, die Segelflug, die praktisch den Start machen und so weiter, standen ja auch noch andere Flugschüler da und aber auch der Kollege, der im Turm saß, die haben gedacht, wir knallen zusammen. Und dann hat mich zu dem gesagt, ey du Arsch, was hast du da denn gemacht? Da war ich auch frech dann. Und dann kam dann
über
die
Funk
Antwort.
Über
Funk, ja, natürlich doch, ja. Also ja. In dem Fall ja, ne? Ja. Und damit das alle hören. Und dann sagte er, keine Angst, ich habe dich doch gesehen. Okay. Und dann war es das. Dann schießt er quer über den Platz, landet entgegengesetzt der Bahn, sag ich mal. Also er hat praktisch in Gegenrichtung gelandet, ist schnell in die Halle reingerollt, konnte ich noch sehen und das war's dann. Ja, und dann landet man und setzt sich erstmal draußen hin und überlegt, was war das gerade da eben da, ja.
Tausende Piloten fliegen heute schon mit FLAM. Jetzt gibt's das System in seiner stärksten Form. Power FLAM Flex. Mit smartem Design, neuen Schnittstellen und der bewährten FLAM-Sicherheitstechnologie. Egal ob Motor- oder Segelflug, Flex funktioniert in jedem Flugzeug. Mehr Infos findest du auf www.flam.com. www.flam.com. Du hast also F-Steps an dem Tag gemacht in einem UL und wurdest auf gut Deutsch gesagt dann im Queranflug, wenn ich es richtig verstanden habe, beinahe über den Haufen geflogen von der Cessna. Hat man hinterher herausgefunden, wie dicht die dran war? Konnte man das irgendwie auswerten?
Ja, theoretisch hätte man das machen können, weil zu der Anzeige kommen wir gleich. Das Problem ist ja, ich habe ja einmal in einem UL, was mit Schleppverkehr zu tun hat, ein Flam drin. Ein Flam ist ja so eine Art kleines Radargerät, sage ich mal, um andere Segelflieger zu erkennen. Damit erkennen die sich untereinander. Und man kann dieses Flam auslesen. Also wenn man gelandet ist, steckt man USB-Stick rein und dann kann man schön auf der Google-Karte da, was man den ganzen Tag geflogen hat. Nur man sieht natürlich nicht, was der andere hatte. Und dann hatte ich ja die Bitte bei der Polizei damals gehabt, sie möchten bitte die Radarspuren sichern. Da kommen wir gleich zu, was sie nicht gemacht haben. Mhm. Und das heißt, man konnte nicht genau sehen, wie nahe er dran war, aber die Zeugen auf dem Boden und im Turm haben gesagt, also für die war klar, das rumst. Also von der Optik her, ja.
Man weiß es nicht genau. Du hattest einen Flam, du hattest aber kein Powerflam, was ihn angezeigt hat. Also du hattest keine aktive Kollisionswarnung im Cockpit.
Genau, genau. Achso, das war übrigens in der Corona-Zeit noch, fällt mir gerade ein. Das war der 20. Juni, das war ein Samstag. Da durfte man wieder fliegen. So am Anfang durfte man ja gar nicht mal alleine im Flugzeug, weil der Sport grundsätzlich verboten war. Und Luftsport zählte ja als Sport damals. Und das war so das zweite oder dritte Wochenende, an dem wir wieder mal in die Luft gekommen sind.
Okay, also bestes vielleicht auch Wetter. Alle noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja. Nicht ganz in Übung, nicht ganz so fit wie sonst zu dem Zeitpunkt der Saison. Mhm.
Vielleicht, ne? Also bei den Segelfliegern haben wir schon drauf gedacht, gerade geachtet, vor allem bei den Jugendlichen dann auch. Ne?
Ja, das ist auch richtig. Gut. Du sagst, der andere ist gelandet, dann noch entgegen der gerade aktiven Start- und Landerichtung. Ja. Du bist im Anschluss auch sicher gelandet und dann, hast du gerade angedeutet, hast du da erstmal gesessen und überlegt, was ist hier eigentlich passiert?
Genau. Ich hätte beinahe sogar vergessen, das Seil abzuklinken, weil normalerweise, bevor man aufsetzt mit dem Schleppflugzeug, schmeißt man ja das Seil raus, weil das würde sonst so 40 Meter hin und her schlackern auf der Piste. Ja. Und im letzten Moment noch rief einer Seil, ach ja, klar, zack, Seil raus, da sammelt ja irgendeiner ein und dann aber sauber gelandet. Und dann zurückgerollt zu dem Startplatz, zu dem Startwagen beim Segelflug. Und alle gucken mich nur mit riesigen Augen an. Ich sage, nicht sprechen. Ich muss mal eben sitzen und denken.
Okay, aber das mit dem Seil führst du zurück auf das Ereignis, dass ich das gerade da im Moment auch schon
beschäftigt natürlich. Hat. Ja, du warst ganz anders im Kopf, logischerweise. Klar. Also ich denke mal, wenn das ein Flugschüler vielleicht gewesen wäre, der einen UL-Schein alleine macht oder sowas, ich weiß nicht, wie der reagiert hätte.
Ja, das ist natürlich fraglich, wenn die Erfahrung an der Stelle fehlt, ist man da nochmal aufgewühlter. Ja. Gut, dann hast du da jetzt gesessen, hast darüber nachgedacht, was ist hier eigentlich gerade passiert? Was war deine Antwort auf diese Frage? Für dich selber erst.
Schwein gehabt, ganz einfach, Schwein gehabt. Das kann ja immer so sein, dir kann überall was passieren, dir kann ein Felsen auf den Kopf fallen, wenn du in den Alpen bist oder sowas. Ne? Und das war jetzt aber kein Naturelement, sondern das war ja jemand, der ja bewusst so geflogen ist. Und dann habe ich noch gedacht, vielleicht kommt der ja gleich angelaufen oder angefahren, man kann da also am Flugplatz auf dem Auto auch fahren und sagt, Mensch, habe ich Scheiße gebaut oder sowas. Ne? Dann hätte ich gesagt, okay, sollte nicht passieren, kann passieren. Nächstes Mal gibst du Bratwurst aus und fertig. Dann wäre das Thema für mich erledigt gewesen. Ja? Ja. Aber leider kam der nicht.
Und hast du überlegt, zu ihm hinzugehen oder hast du sozusagen die Bringschuld bei ihm gesehen?
Ich wusste ja noch gar nicht mal, welcher Pilot das war. Das kommt ja auch noch dazu. Ich habe dann gesagt, okay, und bei der Bundeswehr, wo ich ja in den 80ern war, hat man uns immer gesagt, wenn man sich beschweren will, schlaf eine Nacht drüber. Ja, bevor man irgendwas macht. Da kann ja immer noch was passieren. Vielleicht war der auch durcheinander, hat dann gesagt zum Tower-Onkel, du pass mal auf, gib mal die Telefonnummer von dem, ich rufe den an oder so. Ich sage immer, wenn man Mist gebaut hat, muss man dazu stehen. Mhm. So, und dann kam nach 2 Tagen sogar nichts mehr. Und dann wusste ich ja nun aber ja nicht, wie der Pilot heißt. Und das Kennzeichen wusste ich ja auch nicht. Und dann bin ich zu dem Tower-Menschen gegangen, der hat mir das Kennzeichen gesagt. Und dann bin ich zu dem Platzchef, also den Inhaber des Flugplatzes gegangen und mit dem duze ich mich auch. Ich sage, Mensch, da ist das und das passiert. Sagt er, und was? Ich sage, nichts ist passiert. Ich sage, aber der Typ ist ein Idiot. Ich sage, und irgendwann muss mal den jemand anzeigen. Da sagt er, welches Kennzeichen, guckt darauf und sagt, von mir hast du Freibrief. Der ist bekannt dafür, dass der so ein bisschen Rabaukenflieger ist.
Okay, ja, also er hat schon öfter mal grob fahrlässiges oder vorsätzliches Fehlverhalten gezeigt.
Ja, genau. Einfach quer rein da, mal eben schnell schräg in die Landebahn rein oder sowas. Und dann habe ich die Adresse und den Namen bekommen von dem, habe nochmal eine Nacht drüber geschlafen und dann bin ich letztendlich am 24. Juni 2020 zur Polizei gegangen. Und da ich ja weiß, dass die sich natürlich nicht so mit Flugvorfällen auskennen können, sehr logisch, ich meine, die haben Verkehrsunfälle, Radunfälle, habe ich wirklich 5 Seiten geschrieben, wo der Ablauf drin ist und was die bitte machen sollen. Ja, also wie zum Beispiel zur Bremen Radar gehen und mal eben die Radarspuren holen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die bleiben. Ich glaube, ein Vierteljahr oder sowas. Und dann ist das bei denen ja auch überschrieben, zumal ich ja meine Daten hatte. Haben die alles aufgenommen und dann passierte nichts.
Okay.
Also ich hörte nichts von denen und gar nichts und habe gedacht, ja, was kann jetzt denn sein? Dann habe ich angerufen, ja, wir geben das jetzt weiter. Und dann kam ganz lustig 3 Polizeiwagen auf den Flugplatz gefahren irgendwann und wollten dann von dem Türmer den Bandmitschnitt haben, was denn gefunkt wurde. Und da musste der denen sagen, also auf kleinen Flugplätzen gibt es sowas nicht. Die sind ja hier nicht in Bremen oder so. Okay. Es gab immer die 2-Tage-Aufzeichnung, glaube ich. Das haben die aber freiwillig gemacht, aber das war schon alles dann überschrieben natürlich auch dann. Und dann kamen sie auf die Idee, sie möchten bitte den Flugschreiber von dem UL haben. Achso. Ja, blöd, das gibt es ja nun auch nicht. Also es war wirklich unwissend, aber die fanden das wohl toll, mal auf den Flugplatz zu fahren.
In dieser ganzen Zeit, das ist jetzt wahrscheinlich einige Tage oder Wochen nach dem Unfall gewesen, gab es, oder bis heute gab es keinerlei Kontakt zu der anderen Partei, zu dem anderen
überhaupt Piloten. Gar nicht. Sondern hat man das ja auch wieder vergessen und irgendwann ploppt das wieder auf, wenn man auf seinem Computer ist und sagt, Mensch, da war doch was war das hier, Near Miss und so weiter. Und da guckt man wieder rein, ist ja schon wieder lange her. So, und dann bekam ich plötzlich eine Einladung zu einer Polizeidienststelle in Ganderkesee, das ist so eine, die nur tagsüber besetzt ist. Da war eine Dame, unheimlich nett, hatte null Ahnung vom Fliegen, aber noch weniger als die anderen. Also das aber normal ist, das will ich den jetzt nicht anlasten. Stellte auch nochmal wieder dieselben Fragen, die A schon gestellt wurde und die B auch alle in diesen 5 Seiten niedergeschrieben waren. Sie musste wohl irgendein Protokoll schreiben. Und dann passierte wieder nichts.
Okay.
Ne? Ja, und dann kam irgendwann der Tag, wo ich sagte, jetzt muss ich da mal bei der Polizei in Delmhorst nachfragen, was denn so ist. Und ich kenne den Pressesprecher da ganz gut. Ich sage, Mensch, hier so und so, wie sieht's aus? Und dann haben wir Telefonnummer gegeben, ruf doch mal bei der Staatsanwaltschaft an. Und das war dann letztendlich, jetzt im Frühjahr war das, glaube ich, Ende letzten Jahres, also richtig lange nach, also 4, 5 Jahre her. Und dann bekam ich einen Brief von der Staatsanwaltschaft. Auf einer Seite wurde alles beschrieben, dass also der Pilot vorgeladen wurde vor einem Richter. Der hatte sogar einen Rechtsanwalt mitgenommen dann und fing an, er wäre das nicht gewesen, das kann gar nicht sein. Und dann sagt der Richter, ja, ich habe hier aber Zeugennamen. Also das hatten sie dann da liegen, komischerweise alles. Und dann hat er gesagt, ich überlege mir das nochmal. Dann musste er nochmal wieder hin. Und dann hat er, glaube ich, eingesehen, dass das zu teuer wird, weil der Richter ihm sagte, wir können noch mehr untersuchen. Wir können Zeugen jetzt holen von der Flugsicherung, von denen. Und wenn sie verlieren, müssen sie alle Kosten tragen, so ungefähr.
Ja.
Und dann hat er sich darauf eingelassen, 1.500 € zu zahlen, weiß ich, an die Staatskasse, an irgendein Verein oder sowas. Und dadurch hat der Richter das dann eingestellt. Und das habe ich halt auch schriftlich. Also ich habe davon nichts bekommen, weil ich bin ja zum Glück nicht geschädigt worden. Damit gab es ja auch keine zivilrechtlichen Sachen mehr in dem Fall. Damit ist für mich die Sache auch dann durch. Okay, aber also es war mir wichtig, dass so einer nicht davonkommt.
Okay, also der andere Pilot wurde bestraft, in Anführungsstrichen, ja, mit einer Geldzahlung.
Ja.
Wieso ist das aus deiner Sicht, wenn du das nochmal in 1-2 Sätzen formulieren kannst, richtig? Und wieso oder sagst du, dass diese Just Culture, von der wir in der Fliegerei immer sprechen, also der offene Umgang mit Fehlern, das offene Ansprechen, wieso ist die in diesem Fall an ihre Grenzen gekommen und es musste eine Strafe sein? Du hast das zwar eben schon angedeutet, aber bring das vielleicht nochmal in 1-2 Punkten oder 1-2 Sätzen auf den Punkt.
Ja gut, ob die 1.500 € Strafe waren mir egal, hätten auch 7 € sein können. Hauptsache, er hat einen auf den Deckel gekriegt. Für mich waren das mehrere Punkte. Also erstens, wenn man Mist baut, ist wirklich so, ja, dann muss man dazu stehen. Und dann geht man hin zum anderen und sagt, sorry, tut mir leid, ich habe Scheiße gebaut oder was auch immer, hab dich nicht gesehen, bin besoffen geflogen oder so, ja. Dann sagt man, okay, pass auf, fliegst nächstes Mal anders oder so, ja. Also alleine mir ging es erstmal um diesen Punkt, der hat sich nicht wie ein Pilot und was weiß ich oder wie ein erwachsener Mensch, ich weiß mittlerweile auch, dass er Geschäftsmann war, zu dem Zeitpunkt noch, sowas macht man nicht. Das ist Punkt 1. Gar nicht, nicht mal einmal gerührt. Das zweite war, als ich dann bei dem Flugplatzchef war und der mir sagte, der ist ja bekannt für das Rauditum. Ja, und viele Leute mögen den nicht. Das war also nochmal der zweite Schritt. Und dann habe ich ja, wie gesagt, nochmal überlegt und habe ich gesagt, nee, man darf das nicht durchgehen lassen, weil auch so einer muss dann merken, er darf sich nicht leisten, sowas, was er gemacht hat. Weil, wie gesagt, ich als Pilot mit mehreren Jahren Flugerfahrung dann habe vielleicht anders reagiert, als wenn das ein Flugschüler gewesen wäre oder jemand, der vielleicht erst gerade seinen Schein hat und die dritte Flugstunde solo hatte oder sowas. Mhm. Ich hätte sonst nichts gemacht. Ich wäre sonst nicht zur Polizei gegangen. Aber mich störte das und auch die anderen aus dem Verein sagten, das können wir nicht durchgehen lassen. Also Jürgen, wenn du da hingehst, wir sind alle als Zeugen da. Es hat keiner doch gesagt zu denen, von wegen, nee, mach man nicht, das gehört sich nicht oder sowas. Das gab es auch nicht.
Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, der ist da schon zu oft mit durchgekommen in der Vergangenheit, wie du ja dann herausgefunden hast in dem Gespräch mit anderen Leuten auf dem Flugplatz und dem Flugplatzchef und hast dann da ein Sicherheitsrisiko gesehen und gesagt, wenn ich jetzt hier nicht mal einschreite und der nicht mal die Konsequenzen seines Handelns spürt, kann hier irgendwann mal ein Unfall daraus resultieren.
Genau. Ja. Genau. Und es passieren ja auch leider zu viele Unfälle. Ich meine, ich lese ja auch das Fliegermagazin regelmäßig als Abonnent. Ja. Und für mich ist wirklich, sind zwei Seiten immer die wichtigsten, die Sofortblätter. Bei der Tageszeitung ist aber die Todesanzeigen. Und bei mir gibt es immer diese Roger-Geschichte hinten oder diese Funksprüche. Und das nächste ist immer dann sofort die Unfallakte. Mhm. Weil daraus kann man unheimlich viel lernen. Und wenn man dann sieht, was für Blödsinn teilweise ist, ich meine, Nebelfliegen ist schon saudumm, aber welche Sachen auch passieren, wenn ein Türmer da plötzlich Landebefehle gibt oder irgend sowas. Und deswegen ist das, man erlebt ja selbst auch so eine Dummheiten von anderen. Mhm. Ja? Oder Gunnar Kizzy ist vor kurzem einer, das war gar nicht lange her, mit dem UL gestartet und irgendwie ist der Motor ausgegangen, warum auch immer. Aber er hat sich richtig verhalten. Nase runter, Landefläche suchen, keine, weiß er, 90 Grad oder 180 Grad Kurve, sondern runter, zack, und hat da gestanden. Ja, da war das Rad kaputt, aber ihm passierte nichts. Ja. Und sowas kann passieren. Es kann viel beim Fliegen passieren, beim Autofahren, beim Motorradfahren, beim Fuß zu Fuß gehen. Mhm. Aber hier war es eben halt so, es musste ein Exempel statuiert werden, um auch den anderen dann sagen zu können, wenn die mich fragen, was ist daraus geworden? Jo, der ist verurteilt worden und der ist übrigens auch nicht mehr an dem Platz. Mhm. Kann vielleicht auch noch was dabei gewesen sein. Vielleicht fliegt er auch gar nicht mehr, keine Ahnung.
Ja, ich finde, das ist wirklich ein spannender Fall, weil, wie ich schon sagte, normalerweise geht es ja immer darum, miteinander zu reden, Fehler offen anzusprechen und in mir widerstrebt sich alles dagegen, Leute zu bestrafen für Fehler, gerade in der Luftfahrt. Aber ja, was du sagst, wenn jemand, und ich sagte es vorhin selber schon mal, wiederholt, grob fahrlässig oder vorsätzlich Fehlverhalten an den Tag legt, muss irgendwann mal eine Konsequenz erfolgen, denn sonst hört das Verhalten nicht auf. Ja,
ja. Genau so also, ist es.
Ja. Ich nehme an, du willst das heute genauso wieder machen? Oder hast du gesagt, sagst du irgendwie, nee, das will ein paar Sachen will ich vielleicht anders machen?
Na gut, wenn die Situation genauso wieder wäre und wieder so ein Depp da wäre, der sich um nichts kümmert, der andere gefährdet und so weiter, ja, würde ich auch wieder erstmal mit dem Chef vom Flugplatz sprechen und wieder drei Nächte drüber schlafen. Was ist da gewesen? Vielleicht habe ich auch mal selbst bei irgendwas Schuld gehabt, nach dem Motto, habe falsche Positionsmeldung gegeben oder so. Aber ansonsten kann ich jedem nur raten, gerade bei Rowdies, die gefährden nicht nur sich, sondern alle anderen auch. Andere Piloten, Leute auf dem Flugplatz, gerade beim Segelflug sind da viele Leute, die da irgendwo beim Beginn der Startbahn rumlaufen dann und so weiter. Und denen muss gesagt werden, wie früher in der Schule, so geht es nicht, du musst jetzt nachsitzen.
Ja, okay, ja. Verstehe.
Dass da jetzt so eine Geldstrafe rauskam, da habe ich ja keinen Einfluss mehr drauf gehabt.
Nee, klar, das war lag in der Verantwortung anderer Stellen, ja. Finde ich aber übrigens auch eine tolle Feedback-Regel, die du da gerade gesagt hast, dass man erstmal eine Nacht über was schläft, bevor man Rückmeldung gibt. Das ist gar nicht so schlecht. Das lernt
man bei der Bundeswehr.
Gibt es noch fliegerisch was du, wo du sagst im Nachhinein, das hätte ich anders machen sollen, die Platzrunde anders fliegen sollen oder ähnliches, das würde mich nochmal interessieren. Oder sagst du,
ist ja vorgegeben. Die Platzrunde ist ja vorgegeben, es gibt einmal die eigene UL-Platzrunde, das ist eher so für diese Drachenflügler und so weiter und mit einer normalen Dreiachser und gerade dann mit dem Seil hinten dran, dann fliegt man genau diese Platzrunde, denn das Seil macht schon was mit einem, auch wenn der Segler hinten raus ist. Also man merkt schon von den Bewegungen, so ein UL wiegt ja nichts, dass da hinten was hinterher schlackert, ne? Und deswegen, man darf auch nicht zu tief gehen und man darf auch nicht aus Versehen mal das Seil selbst ziehen, dann fliegt das runter und trifft irgendwie die Autobahn oder sowas, ja. Also das ist schon verantwortungsbewusstes Handeln alles. Nee, also die Platzrunden so geflogen wie immer.
Okay, also es hätte vermute ich einfach allenfalls bessere Kommunikation und eine andere Flugwegwahl des anderen Piloten geholfen, um das Ganze zu vermeiden. Du konntest ihn auch nicht sehen oder ähnliches.
Ich gar nicht sehen. Nein. Der sagt ja, vor allem, ich habe ja im Hinterkopf gehabt, er ist noch über diesem einen Ort. Mhm. Und ich weiß ja, wie weit der Ort weg ist und dass der kommt. Und ich bin davon ausgegangen, dass er sich hinter mich dann einfädelt da. Ne? Also, weil ich ja schon praktisch im Beginn des Queranflugs war. Also ich habe ja den gleich gemeldet. Mhm. Und dann schoss der an mir vorbei. Ne? Der ist also genau auf meiner Höhe gewesen.
Also du hattest in dem Moment ein ganz anderes mentales Bild von der Situation aufgrund seines Funkspruchs. Und der Funkspruch von ihm passte aber nicht zur Realität und sein Verhalten dann auch nicht zu den veröffentlichten Verfahren.
Ja. Der hat auch vor allem nicht sonst gar nichts mehr gesagt. Der hat nur sich gemeldet, 5 Minuten, also über diesem Ort Hude heißt der. Und dann weiß man ungefähr, wann der da ist mit der Cessna oder sowas. Und dann kam nichts mehr. Gegenanflug, Queranflug, bla, zur Landung, was habe ich vor? Nichts.
Völlig gegenteilig zu der Philosophie, wie zum Beispiel in den USA oder wie wir sie jetzt hier auch ohne Betriebsleiter etablieren
zum Glück.
Wollen müssen.
Ja. Genau, zum Glück jetzt auch. Ne?
Ja, genau. Ja, Jürgen, gibt es sonst noch etwas zu dem Vorfall oder generell, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Irgendwas, was dir noch einfällt?
Also, nö, also zu dem Vorfall, der ist für mich ja sowieso abgeschlossen. Das Wichtigste ist einfach, dass man, wenn man noch keinen Pilotenschein hat, dass man einen macht.
Das stimmt. Ja. Also ein schönes Plädoyer hier für die Fliegerei. Und wenn man darüber mehr wissen will, übers Fliegen, kann man zum Beispiel auch das Fliegermagazin lesen.
Genau so ist es dann. Ne? Fliegen ist ja sicher, das ist wie Auto- und Motorradfahren, wenn ich mich an die Regeln halte, mal die Technik kontrolliere und so weiter.
Das stimmt.
Also ich kann nur raten, mach einen Flugschein. Ich weiß ja bei dir, du bist ja auch Pilot und fliegst ja natürlich beruflich da auch. Und Unfälle gibt es überall, wenn jemand, ja, Fliegen nicht gefährlich, doch. Alles ist gefährlich, das Rausgehen ist gefährlich. Das auf die Welt kommen ist ja schon gefährlich. Kannst ja bei der Geburt vom Tisch fallen.
Ja, das stimmt. Diesen Aspekt, dass die Aussage des Gefährlichsten am Fliegen ist der Weg zum Flugplatz, dass der Unsinn ist, den haben wir auch gerade im aktuellen Heft tatsächlich.
Habe ich gesehen, ja.
Ja, Jürgen. Ich danke dir recht herzlich für dieses sehr interessante Gespräch und dass du mit mir so offen darüber gesprochen hast. Mhm. Was du erlebt hast, wie gesagt, zeigt definitiv, dass fehlerhaftes Verhalten, wenn es denn vorsätzlich, grob fahrlässig und wiederholt begangen wird, durchaus bestraft werden darf und vielleicht auch muss, um zukünftige Unfälle zu vermeiden.
Genau.
Das, finde ich, hast du ganz gut rausgearbeitet. Ja.
Ja.
Jürgen, ich danke dir recht herzlich und wünsche dir alles Gute und bis bald.
In dem Sinne, bis nächstes Mal. Tschüssi.
Ja, das ist dann leider auch schon wieder das Ende der heutigen Folge. Hier nochmal der Aufruf, uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schreiben, wenn du auch in unserem Podcast über ein interessantes Erlebnis sprechen möchtest.